Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir haben mal wieder eine Immobilienfolge und das auch mit einem Gast, der vielleicht dem einen oder anderen, der schon ein bisschen länger den Podcast verfolgt, auch bekannt ist, und zwar der Paul Müller. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Hallo Tim, ich danke für die erneute Einladung.
Ich freue mich, dass du dieser gefolgt bist und dass wir heute mal ein bisschen auf deine fortlaufende Immobiliengeschichte sozusagen gucken können. Du hattest nämlich schon mal mit dem Daniel ein Interview über deine Investor-Story gemacht, aber ist auch schon, ich glaube, knapp über 3 Jahre her, dass wir die gemacht hatten. Insofern wurde es durchaus Zeit mal für ein Update, denn durch die Marktlage, die sich geändert hat, als auch natürlich dein Voranschreiten der Investor-Story, hat sich natürlich einiges Berichtenswertes geändert. Und vielleicht steigen wir aber trotzdem erstmal beim Anfang ein, für diejenigen, die die Folge nicht gehört hatten, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. Vielleicht magst du ein paar einleitende Worte sagen, wer du so bist, was du so treibst und vielleicht so ein bisschen dein Background abspielen.
Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal zu mir. Ich bin Paul aus Berlin. Ich wohne in Berlin, 34 Jahre alt jetzt. Und komme ursprünglich aus Sachsen, bin aber schon seit recht langer Zeit in Berlin, so dass ich mich jetzt auch Berliner schimpfen mag, nach der langen Zeit. Und ich hatte eigentlich ursprünglich gar nichts mit Immobilien zu tun in meinem Werdegang. Ich bin so BWLer, habe BWL studiert, bin dann bei Vattenfall gelandet in der Energiebranche und habe dann auch noch IT-Energieberatung gemacht bei PwC und einem weiteren Beratungsunternehmen. Und ich habe dann 2016 mich das erste Mal mit Immobilien beschäftigt, über ein Buch tatsächlich, was ich in die Hand bekommen habe. Das erste Buch, was ich je gelesen habe in meinem Leben. Zu Schulzeiten hatte ich da weniger Lust drauf und habe mir eher die Zusammenfassung runtergezogen. Und dann hat mich das Thema so gepackt, dass ich da 2016 eben angefangen habe mit dem Wissensaufbau, mir auch den einen oder anderen Mentor gesucht habe und Events besucht und Co. Und dann ist es letztendlich dazu gekommen, dass ich 2017 angefangen habe zu investieren. Habe dann erstmal klassisch Buy and Hold, also Objekte für einen langfristigen Bestand gekauft, von einer kleinen Eigentumswohnung angefangen. Ist es dann mehr geworden, größer geworden, Mehrfamilienhäuser. Und dann ist es letztendlich 2020 dazu gekommen, dass ich auch komplett mich selbstständig gemacht habe mit meinen eigenen Unternehmen in verschiedensten Bereichen. Ich mache bis heute weiterhin den klassischen langfristigen Bestandsaufbau mit Mehrfamilienhäusern, die ich kaufe. Ich mache aber eben auch Entwicklungsprojekte. Das ist ein zweiter großer Bereich, wo ich mittlerweile an 3 Standorten, Berlin, Frankfurt und München ist das, Entwicklungsprojekte umsetze. Das heißt, ich kaufe sanierungsbedürftige, modernisierungsbedürftige Objekte, das sind Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, entwickle diese und verkaufe die wieder am Markt. Ein dritter Bereich, jetzt seit kurzem, ist der Neubaubereich, in den ich gestartet habe seit letztem Jahr. Da mache ich jetzt gerade auch die ersten 4 Neubauprojekte. Und außerdem biete ich eben auch Immobiliencoaching an. Das heißt, ich bringe anderen Menschen auch bei, genau das so umzusetzen und aufzubauen, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt mittlerweile 110 Einheiten im Bestand, die ich manage und ja auch ein ganz gutes Volumen schon an Immobilienhandel bewegt. Das mal als kurzen Abriss.
Das war, glaube ich, die perfekte Zusammenfassung. Kurz und bündig und trotzdem detailreich. Und das hat schon einige spannende Fakten verraten, die wir jetzt, glaube ich, mal im Podcast durchbesprechen sollten. Und vielleicht, weil wir das Thema noch gar nicht so im Podcast hatten oder noch gar nicht so breit besprochen hatten, auf jeden Fall würde ich direkt mal die Neubauimmobilien ranziehen. Gerade auch in der aktuellen Marktphase, Preise sind teurer geworden. Man hört, Neubauprojekte kommen eher zum Stillstand. Was ist das Besondere an den Projekten? Wie schaust du, dass die sich rechnen und warum hältst du das für attraktiv?
Also attraktiv ist es schon mal, weil alle anderen aussteigen aus dem Neubau. Also schön antizyklisch, da die Chancen nutzen, die sich gerade am Markt ergeben. Aber ganz speziell zu der Strategie, die ist eben ein bisschen anders als der klassische Projektentwickler und Bauträger das bisher gemacht hat. Es wurde ja in der Regel Neubau gebaut, große Einheiten für Eigennutzer, diese vorab verkauft, und das sind dann so Einheiten 90, 100, 110 Quadratmeter zum Beispiel. Ja, und das ist eben genau das Problem in der aktuellen Marktphase, dass man solche Objekte nicht abverkauft bekommt oder nicht sehr gut, weil einfach die Käufergruppe für diese Einheiten am stärksten betroffen ist, also der Eigennutzer, der sich eben so eine Neubauimmobilie oder Neubauwohnung gekauft hat. Und deswegen kommen viele Projektentwickler und Bauträger auch ins Straucheln oder kommen mit den Neubau nicht voran, müssen die Neubauprojekte stoppen, weil sie den Abverkauf nicht hinbekommen. So, bei mir ist es anders. Ich baue neu und halte die langfristig im Bestand, mindestens 10 Jahre. Und ich baue deswegen natürlich auch keine 100 Quadratmeter Wohnungen, sondern ich baue ganz einfach kleine Wohnungen, kleine Wohneinheiten, zum Beispiel 50 Quadratmeter jetzt mal im Vergleich, bekomme dadurch eben die doppelte KfW-Darlehenshöhe, Förderhöhe, habe quasi bessere Förderung, ne, weil man bekommt die Förderhöhe ja pro Einheit, pro Wohneinheit, habe auch nicht das Problem des Abverkaufs, weil natürlich Abverkauf aktuell schwer ist im Markt. Und ich profitiere noch von der Mietenexplosion. Das heißt, es ist natürlich zu wenig Wohnraum im Markt vorhanden. Ich baue im Speckgürtel und in Berlin. Das heißt, in einer sehr guten Lage. Dort ist natürlich Wohnraum extrem gefragt. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Wie viel Nachfrage es in Berlin auf Mietwohnungen gibt, das ist natürlich enorm. Das heißt, ich treffe da halt einen Markt, der sehr, sehr nachgefragt ist, also Mietwohnungen. Und das im Zusammenspiel mit noch steuerlichen Vorteilen durch hohe Abschreibungen aktuell bei Neubauprojekten und auch einem guten Team aus Architekt und Energieberater mit günstigen Baukosten führt alles dazu, dass diese Neubaustrategie für mich in der Umsetzung ganz gut funktioniert.
Spannende Sache. Dann ist das, möchtest du die denn abverkaufen oder willst du die dann auch im Bestand halten?
Nee, ich behalte die im Bestand und vermiete die langfristig.
Okay. Und wie rechnest du die dann quasi und auch von der Finanzierung her? Ist das so ein klassisches Baufinanzierungsdarlehen oder wie viel Eigenkapital musst du aktuell für sowas mit einrechnen?
Das ist zweigeteilt, das Darlehen. Zum Großteil ist das ein KfW-Förderdarlehen. Also ein zinsgünstiges Darlehen, zinsvergünstigtes Darlehen, so günstig sind die Zinsen bei jeder KfW auch gar nicht mehr. Das heißt, man bekommt 100 bis 150.000 pro Wohneinheit zinsvergünstigtes Darlehen von der KfW. Bei mir sind es 150.000, weil ich eben die höchste Effizienzstufe baue. Und der Rest des Darlehens bekommt man dann über eine Hausbank. Und man muss natürlich in Summe so 10-15% Eigenkapital schon mitbringen, auch für so ein Neubauprojekt.
Ja, das macht es natürlich auch kalkulationsseitig dann zumindest etwas attraktiver, wenn die KfW ein bisschen mithilft. Aber natürlich wird es auch ein bisschen teurer, wenn man auch, sag ich mal, einen gewissen Energiestandard erfüllt, der es natürlich aber auch langfristig, sag ich mal, als Wohnung attraktiv macht, weil wir wissen ja alle Klimawandel, Wärmegesetze etc. Da macht es durchaus Sinn, vielleicht jetzt in Vorleistung zu gehen und auch mit einem hohen Standard zu arbeiten. Aber auf der Kostenseite, wie hast du dich dem kalkulatorisch genähert und sag ich mal, wie bist du dir sicher, dass die Annahmen, die du da getroffen hast, auch, sag ich mal, passen?
Also ich habe dann ein ganz gutes Zusammenspiel aus Architekt und Energieberater, die das Ganze sehr clever und optimiert angehen und schauen, an welcher Stelle kann man wirklich noch Baukosten einsparen, ohne dass die Qualität sonderlich darunter leidet. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel eine Treppe, die in dem Haus entsteht, die kann natürlich im Haus entstehen oder die kann auch außen am Haus dran entstehen, als Außentreppe und Laubengang und so die Einheiten und Geschosse miteinander verbinden, was natürlich viel weniger Anforderungen an Brandschutz hat, als wenn die Treppe innen im Haus ist. Ja, und so kann man eben schauen, an welchen einzelnen Stellen ist es möglich, noch Kosten einzusparen durch clevere Umsetzungen der Neubauvorhaben und Da habe ich eben ein sehr, sehr gutes Team mit dem Architekten auch, der da viel optimiert und auch so regelmäßig zu den Baukosten, die wir da entsprechend auf der Uhr haben, auch fertig baut. Ne? Und da ist eben auch ein großes Vertrauen von mir gegenüber dem Architekten vorhanden.
Sehr cool. Ja, sowas braucht es ja eigentlich mehr, weil nur damit kriegen wir natürlich auch so die Wohnungskrise gelöst. Insbesondere natürlich auch im kleinen Wohnungsbereich ist ja auch eine massive Unterdeckung. Insofern cool, dass man jetzt hier auch jemanden im Podcast hat, der dieses Problem tatsächlich angeht. Aber du machst ja auch nicht nur das, sondern du hast ja eben auch schon erzählt, du bist bei deiner alten Strategie auch weiterhin dabei und gerade Fix und Flip mit der Marktveränderung hat sich bestimmt auch ein bisschen was geändert. Sag ich mal, wie hat dich der Markt getroffen und was ist jetzt vielleicht anders als vorher?
Ich habe vor der Marktänderung, also vor der starken Zinsänderung, habe ich auch sehr viel Einfamilienhausentwicklung gemacht. Heißt komplett sanierungsbedürftig, gekauft, saniert und dann abverkauft. Genauso wie Grundstücksparzellierung und Grundstücke gekauft, Baurecht geschaffen, Grundstücke aufgeteilt und abverkauft. Und das habe ich gemerkt, das ist eine Strategie, die in der jetzigen Zinsphase mit den hohen Zinsen halt deutlich schlechter funktioniert, einfach weil genau diese Produkte zielen eben wieder auf Käufer ab, die sehr stark von den hohen Zinsen betroffen sind. Ja, das heißt, der klassische Eigennutzer, der sein Einfamilienhaus gekauft hat oder ein Grundstück und dann selbst bebaut hat, der ist natürlich sehr stark betroffen und hat jetzt einfach mal dreifach, vierfach hohe Finanzierungskosten. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey, das ist jetzt nicht mehr das richtige Produkt im aktuellen Markt. Und habe mich mehr hinbewegt zu Wohnungen und Mehrfamilienhäusern, weil man eben diese Wohnungen dann schon noch zu einem günstigeren Preis auch anbieten kann am Markt, auch noch die Gruppe der Kapitalanleger mit anspricht im Wiederverkauf. Und genauso bei Mehrfamilienhäusern hat man natürlich auch, kann man auch über die Rendite verkaufen, letztendlich an den Kapitalanleger oder an den Einzelabverkauf gehen. Und das ist aktuell in der Marktphase deutlich spannender jetzt im Hinblick auf Fix und Flip Immobilienhandel als eben Einfamilienhäuser, Grundstücke, wie es vorher noch der Fall war.
Sehr cool, ja, dann ist das aber bestimmt auch so ein bisschen so ein Übergangsproblem gewesen. Oder konntest du, sag ich mal, rechtzeitig genug antizipieren, dass du, sag ich mal, den Schwerpunkt verschieben musst? Oder hattest du, sag ich mal, noch Einfamilienhäuser auf der Bilanz, die du dann, sag ich mal, der Markt ist schon gedreht, dann verkaufen musstest? Hast du die dann, sag ich mal, mit Verlust verkaufen müssen oder hast du das, sag ich mal, rechtzeitig geturnt bekommen, das Ganze?
Also Einfamilienhäuser nicht, die habe ich ganz gut abverkauft vorab. Ich habe auch noch den Großteil meiner Grundstücke gut abverkauft gehabt. Ich hatte zwei Grundstücke, beziehungsweise aus denen hatte ich planmäßig, jetzt muss ich kurz überlegen, sechs Grundstücke gemacht, genau, weil ich die aufgeteilt hatte. Die hatte ich dann im Bestand und die haben sich eben nicht gut abverkauft. Und da habe ich auch erst eine ganze Weile überlegt, was mache ich damit? Ne, und dann mit einem Geschäftspartner zusammen oder auch von ihm getrieben an der Stelle kam dann die Idee mit den Neubauvorhaben, selbst die Grundstücke zu bebauen, kleinere Einheiten und die dann langfristig zu vermieten. Und so kam eigentlich haben wir aus der Not die Tugend gemacht. Das heißt, mit den Grundstücken, die wir nicht abverkauft bekommen haben, ist dann eigentlich diese Neubaustrategie entstanden, die für den jetzigen Markt dann auch deutlich besser funktioniert, als diese Grundstücke einzeln abzuverkaufen.
Und wenn man sich guckt, das langfristige Depot, nicht Depot, der langfristige Eigenbestand sozusagen, auch wenn man guckt prozentual im Vergleich zu den anderen Geschichten, wie viel macht das sozusagen aus und läuft das so reibungslos weiter oder bist du, sag ich mal, auch in eine Portfoliogröße gekommen, wo man auf einmal ganz andere Probleme lösen muss?
Ich habe natürlich jetzt nicht so die Schwierigkeiten oder Herausforderungen bekommen im Bestand, wie das jetzt im Immobilienhandel ist, weil wenn du natürlich die Objekte gekauft hast schon, du hast die vermietet, wichtig natürlich auch immer eine gute Lage, einen guten Objektzustand, dann bekommst du eigentlich keine Probleme. In der Regel ist ja in Deutschland auch die Finanzierung, sag ich mal, im Standard auf 10 Jahre ausgelegt. Das kann man ja natürlich auch geringer oder länger machen, 5 oder 15 Jahre oder 20 Jahre, aber ich habe meine Objekte da in der Regel 10 Jahre finanziert gehabt. In dem Zeitraum, wenn dann die Zinsen steigen, dann passiert mir erstmal nichts. Ne? Also ich habe letztendlich ja trotzdem die Mieter drin, die ihre Miete zahlen. Ich muss die Finanzierung nicht neu stricken. Das heißt, sie läuft erstmal weiter, die ich von Beginn an habe. Von daher ist da im Bestand weniger Problem oder weniger Herausforderungen aufgekommen, als das beim Immobilienhandel war. Im Immobilienhandel hat man ja den direkten Bezug zum Markt, in dem man halt auch verkaufen muss, letztendlich, ne? Und wenn da die Käufergruppe wegbricht oder stark sich mindert, da hat man natürlich direkte Herausforderungen, die man lösen muss. Im Mietmarkt ist es ja anders, da ist es ja eher umgekehrt, ne? Wir haben ja zu wenig Wohnraum in Deutschland vorhanden. Das heißt, es ist deutlich attraktiver geworden, weiterhin Wohnraum anzubieten am Markt, sodass das eigentlich von Vorteil ist, wenn jetzt gerade weniger gebaut wird und weniger Wohnungen auf den Markt kommen, dann wird natürlich der bestehende Bestand deutlich attraktiver nochmal.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da würde mich natürlich interessieren, im Hinblick auf welche Ziele du dir früher gesteckt hast. Und ich meine, du bist ja wirklich ein ganz gutes Stück auch jetzt nochmal weiter vorangekommen seit dem letzten Interview. Was sind so deine aktuellen Ziele? Willst du irgendwann auch nochmal reduzieren? Ich meine, du bist ja aktiv noch ganz gut dabei sozusagen. Das passive Einkommen ist es jetzt nicht ganz, auch weil du wahrscheinlich Lust drauf hast, sag ich mal, aktiv noch ein bisschen zu ballern. Wie soll es, sag ich mal, weitergehen für dich?
Gute Frage, genau. Also ich habe natürlich noch großen Hunger und habe noch Bock, viel aufzubauen, sage ich jetzt mal, das deutschlandweit auch das Geschäft auszubauen, im Immobilienhandel, in der Projektentwicklung, da auch eine signifikante Rolle in Deutschland mitzuspielen, Bestand weiterhin auszubauen, der mir dann ein noch größeres passives Einkommen beschert, als es jetzt schon machen würde. Und deswegen ist es natürlich alles noch sehr, sehr aktiv. Ich möchte auch in Zukunft in den USA investieren. Ich will da letztendlich auch mal ein paar Monate im Jahr leben, regelmäßig, weil ich da recht USA verliebt bin. Und von daher habe ich natürlich auch das Ziel, dort was zu machen und Projekte umzusetzen. Und ja, wenn dann noch weiter blicken, dann habe ich natürlich noch ein paar andere Ziele im Sinn, die auch außerhalb der Immobilienbranche liegen. Sei es soziale Projekte, die ich unterstützen möchte, oder auch Startups mit coolen Ideen, coolen Teams dahinter, wo ich da auch als Investor mit reingehen möchte.
Sehr cool, das sind ja ganz schön gute Ziele dabei, wo ich auch direkt mal aufgreifen würde. Vielleicht erstmal das Regionelle. Vielleicht magst du einmal kurz so ein bisschen nochmal zusammenfassen, wo du aktuell regional so ein bisschen investiert bist und wie du, sag ich mal, auch die regionale Erweiterung angehst, insbesondere auch im Hinblick Netzwerk und so weiter.
Ja. Also mein Immobilienbestand, den ich langfristig halte, der ist schon in Ostdeutschland, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin verteilt. Und meine Entwicklungsprojekte, die ich umsetze, sowie die Neubauprojekte, die sind vor allem in der Metropolregion Berlin-Brandenburg, aber auch in den Standorten Frankfurt und München jetzt mittlerweile. München ganz neu dazugekommen, gerade im Aufbau, Frankfurt auch schon einiges angekauft. Und das will ich eben in den größeren Städten in Deutschland eben deutschlandweit auch anbieten. Und dann schaue ich auch mal über den See, wenn das soweit ist.
Okay, ja, USA ist natürlich auch ein ganz anderer Markt und so weiter. Also er kommt aber erstmal sozusagen die Deutschland-Expansion, bevor du da anfängst, Fuß zu fassen, oder bist du, sag ich mal, schon am dich schlau machen sozusagen, wie du dich dem Markt nähern kannst?
Also ich war jetzt allein dieses Jahr schon zweimal in den USA gewesen, aber einfach weil ich da sehr gerne bin und da auch das eine oder andere immer mal mit verbinde und habe mich da natürlich auch schon über den Immobilienmarkt schlau gemacht, ein paar Kontakte geknüpft, aber das ist natürlich auch nicht von jetzt auf gleich getan und musste auch mit ein bisschen mehr Fokus angegangen werden. Aber ja, so den Markt verstehe ich schon in den USA. Zumindest ein Stück weit, ja, wie man das aus der Ferne machen kann. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich da jetzt ernsthaft mir Objekte anschaue und eine Investition tätige.
Ja, das ist sehr, sehr cool. Du hattest im alten Interview schon damals angegeben, dass 5% deines Gesamtportfolios Unternehmensbeteiligungen waren. Jetzt hast du eben auch schon die Startups genannt, die du gerne unterstützen möchtest. Was für einen Stellenpunkt hat das jetzt? Wie gehst du an die Sache ran? Und was passiert so, dass es in dein letzten Kriterium fällt, wenn dich mal so ein Startup ansprechen würde?
Also ich bin da offen, würde mir da gerne auch Dinge anhören. Ich habe jetzt noch kein Startup-Investment getätigt von einer Gesellschaft, wo ich nicht selbst eigentlich drin bin und die treibe. Ne? Also ich habe selbst natürlich jetzt auch mittlerweile 15 Gesellschaften im Portfolio, teilweise auch Projektgesellschaften, aber alles eben Immobiliengesellschaften zu Immobilienprojekten und verschiedenen Strategien. Also da habe ich natürlich recht viele im Portfolio und Beteiligung, aber jetzt noch nicht dieses klassische Startup-Investment, das habe ich noch nicht gemacht. Bin da aber offen für in Zukunft und höre mir gerne Ideen und Gründerteams an.
Also dann, Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Dann ziehen wir das jetzt schon mal an diese Stelle vor.
Also per E-Mail oder Instagram, beides fein, können wir gerne verlinken auf Instagram paul.müller.immocashflow. E-Mail können wir auch gerne hinterlegen.
Sehr cool, sehr cool. Dann springen wir nochmal in dein Hauptgeschäft rein, gerade so über die letzten Jahre. Was waren so ein paar vielleicht Anekdoten oder interessante Erfahrungen, die du mitgenommen hast, die dir, sag ich mal, wo du ein Learning draus ziehen konntest, wie du mit einer bestimmten Situation zum Beispiel umgehen würdest?
Ach, da gibt es natürlich recht viel. Aber eins hat die letzten 2 Jahre auch gezeigt, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass es so weitergeht wie bisher. Ne? Also der Markt hat sich extrem geändert im Immobilienbereich. Und da muss man eben auch schauen, wie kann man sein Geschäftsmodell ein Stück weit anpassen und an die Marktsituation anpassen. Und wo sind die neuen Chancen, die eigentlich bestehen? Weil es wird so viel Vermögen in Krisenzeiten erwirtschaftet und natürlich auch nur von den Leuten, die halt die Chancen sehen und nutzen und auch ein positives Mindset behalten. Und da hatte ich natürlich auch meine Herausforderungen, ja. Und wenn es auf einmal nicht mehr so läuft wie bisher und die Strategie geändert werden muss, und dann muss man sich natürlich auch erstmal austesten am Markt und das ist schon nicht so einfach, aber ich glaube, das bringt einfach ein Unternehmertum mit sich, dass man da auf solche enormen Marktveränderungen auch immer reagieren muss. Und von daher bin ich auch sehr dankbar, die Erfahrungen mal mitzuerleben und durchzuerleben, um halt davon auch zu lernen einfach, sowohl mental vom Mindset her, als auch wieder neue Fähigkeiten sich anzueignen, wie man in solchen Situationen umgehen kann. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig im Unternehmertum, dass man auf solche Herausforderungen auch reagieren kann und nicht den Kopf in den Sand steckt.
Ja, was auch helfen kann, insbesondere beim Lernen und seiner eigenen Geschichte und Reflexion her, das hattest du auch schon angesprochen, ist ein Mentor oder sogar mehrere Mentoren. Und da stellt sich für mich auch immer persönlich, sage ich mal, die Herausforderung, wie finde ich eigentlich denn den idealen Mentor für mich? Wie war es bei dir und welche Tipps hättest du da, wie man vielleicht zu seinem persönlich passenden Mentor kommt?
Also es gibt natürlich immer in jeder Branche auch bestimmte Immobilienmentoren und Coaches, die das öffentlich machen und anbieten. Und ich bin da absoluter Fan von, biete das ja mittlerweile selbst an, weil es einfach auch Spaß macht, Menschen zu inspirieren und zu motivieren und voranzutreiben und auch sehr, sehr cool ist zu sehen, was die Leute dann umsetzen. Und da muss man einfach mal schauen, wer ist in seiner jeweiligen Branche eben Experte. Und wer hat da auch einen Track Record aufzuweisen und ist an der Stelle, wo du selbst hin möchtest? Ja, und das ist halt ganz wichtig, weil es bringt dir natürlich nichts, dir einen Mentor zu suchen, der eigentlich selbst noch nicht umgesetzt hat oder selbst irgendwie jetzt im Immobilienbereich 2 Wohnungen gekauft hat. So, das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn du halt jemanden findest und da machen ja alle viele Leute auch gute Öffentlichkeitsarbeit, die eben schon sehr, sehr weit sind, dann ist das schon sehr viel wert. Und ich habe selbst aber auch einen Mentor gehabt als Geschäftspartner, der das jetzt nicht öffentlich angeboten hat, aber wir haben uns selbst über das Immobiliennetzwerk kennengelernt und ist auch ein sehr guter Freund geworden, Geschäftspartner. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dann jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, wo man sich gegenseitig challengen kann. Und ja, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ja, Geschäftspartner ist auch ein gutes Stichwort in Hinsicht, du hast ja auch deine Gesellschaft eben schon angesprochen, gerade wenn man was mit anderen Leuten zusammen macht, Joint Ventures sozusagen im Fachsprech, ist das ein Thema, wie gehst du an die Sache ran, wenn man Projekte mit anderen zusammen betreibt, wo mehrere Beteiligten drin sind? Hast du das gerne, dass du da trotzdem in Lead bist und die mehr so investortechnisch rein? Oder sind das tatsächlich dann so 50-50-Projekte? Wie gehst du sowas an?
Also das habe ich beides schon gemacht und mache ich auch beides noch weiterhin. Es ist immer die Frage, was ist der Wunsch, das Bedürfnis der einzelnen Personen. Ich bin natürlich selbst aktiver Entwickler. Also ich treibe die Projekte voran, ich akquiriere die Projekte, setze die um, manage Bestand und so weiter. Es gibt natürlich viele, ich habe mich auch mit einem Co-Investor, mit einem Geschäftspartner, eher so rum, getroffen, der ist auch aktiver Investor und wir haben gesagt, hey, wir bauen zusammen Bestand auf und haben eine Gesellschaft zusammen, mittlerweile zwei Gesellschaften zusammen, wo wir uns eben dann aber die Aufgaben auch aufteilen, also in Aufgabenbereiche, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn beide das Gleiche machen. Ne? Also wenn man zwei aktive Geschäftspartner hat. Ich habe aber auch in anderen Konstrukten, vor allem auch in den Handelsprojekten, in den Projektentwicklungen, ganz passive Co-Investoren mit drin, die einfach das Kapital zur Verfügung stellen oder zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, mit dem ich dann arbeiten kann und ich bin der aktive Part in dieser Zusammenarbeit. Und das ist dann eher das klassische Co-Investment sozusagen und so habe ich eigentlich beide Varianten auch, mache sehr viel mit Geschäftspartnern und Co-Investoren zusammen, was für mich auch der Schlüssel war, um entsprechend so zu skalieren, weil wenn ich das Ganze halt alleine gemacht hätte von Beginn an oder halt bis jetzt auch alleine durchgezogen hätte, dann wäre ich niemals in die Volumen gekommen, in denen ich jetzt unterwegs bin.
Das heißt, du bist auch offen für Kapital, wenn jetzt jemand hier sein Geld rumliegen hat und weiß nichts damit anzufangen, aber du hast Interesse damit was anzufangen, dann kann man dich auch mal ansprechen.
Ja, absolut. Also wenn jemand Lust hat, in der aktuellen Marktphase von den Chancen mit zu profitieren am Immobilienmarkt, aber selbst natürlich den Zugang auch nicht hat und den Zugang hat man auch nur, wenn man es wirklich aktiv betreibt. Auch habe ja auch ein Team mittlerweile mit dahinter stehen. Dann ist es natürlich sinnvoll für kapitalstarke Leute, sich Entwickler, aktive Investoren wie mich zu suchen, die eben die Projekte akquirieren, umsetzen und dabei halt der Investor eine sehr, sehr gute Rendite bekommt. Also da bin ich auch immer offen, nehme auch immer wieder neue Co-Investoren mit in meine Projekte hinzu.
Ja. Was sind denn das eigentlich so Rendite, die man als jetzt passiver Co-Investor eigentlich rausholen kann? Also was muss man da bieten, um auch überhaupt so jemanden überzeugen zu können?
Also ich habe so ein paar unterschiedliche Modelle, aber in der Regel ist es so, dass die Co-Investoren dann ein IRR von größer 15% auf ihr eingesetztes Kapital bekommen. Zu unterschiedlichen Laufzeiten, das ist bei kleineren Projekten auch mal so 1-2 Jahre, mittleren Projekten 3-4 Jahre, bis hin zu den Neubauprojekten, wo wir dann auch so eine Partnerschaft auf 10 Jahre sehen. Und mein Ziel ist es dann immer, dass die Co-Investoren, die damit reinkommen, mehr als 15% bekommen. Also aktuell habe ich auch die eine oder andere Opportunität, wo es so 17-18% IRR für den Co-Investor dann rauskommt.
Das ist ja schon ziemlich attraktiv. Was muss man dann so größenordnungsmäßig mitbringen, um da mitspielen zu können?
Also auch je nach Projektvolumen ist es natürlich unterschiedlich. Habe ich von kleineren Tickets, die so 25.000 bis 50.000 starten, über mittlere bis hin zu, sage ich mal, 300.000, 400.000 pro Objekt, pro Co-Investor. Das ist eigentlich ein bunter Blumenstrauß. Von daher, wenn jetzt jemand zuhört, einfach mal anfragen. Dann kann ich gerne mal letztendlich das eine oder andere Projekt zuschicken. Und das ist natürlich ganz individuell, was die Co-Investoren da in Kapitalkraft mitbringen und welchen Anlagehorizont sie auch haben.
Wirklich sehr spannend. Ich frage auch ein bisschen aus Eigeninteresse. deswegen würde mich auch weitergehend interessieren, von der Strukturierung her, ist es dann auch wahrscheinlich ein bunter Blumenstrauß oder ist es eher so ein Darlehen, Mezzanin, Hybridgeschichte oder tatsächlich hartes Eigenkapital bei einer GmbH oder wie siehst du das?
Das sind zwei Konstrukte. Das eine ist, wie du schon sagst, über ein Darlehen, also ein partiarisches Darlehen, was der Co-Investor einfach gibt für das jeweilige Projekt. Und dann wird er verzinst, also bekommt eine jährliche Verzinsung auf das eingesetzte Kapital plus dann noch eine Gewinnbeteiligung. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, mit ins Eigentum zu gehen. Das mache ich vor allem bei den Neubauprojekten, wo wir dann 50-50 ins Eigentum gehen, der Co-Investor und ich. Und dann quasi das Kapital aber auch als Darlehen in die Gesellschaft gegeben wird.
Ja, wirklich spannende Sache. Ich glaube, das ist insbesondere für die Aktienmenschen, die hier zuhören, vielleicht ganz interessant, die so selber nicht die Lust oder das Knowledge, das Netzwerk haben in der Immobilienwelt. Vielleicht macht es Sinn, aus Diversifizierungsgründen sich mal einen guten Investor, wie jetzt zum Beispiel den Paul, rauszusuchen und einfach mal auch auszutesten, was sind da so Möglichkeiten, wie ich vielleicht auch diesen Bereich irgendwie abdecken kann, ohne dass ich da Vollzeit einsteigen muss. Im Gegenzug kann man dir ja vielleicht bei Aktien helfen. Sind Aktien für dich ein Thema? Oder bist du weiterhin komplett auf dem Immobilientrip?
Aktuell weiterhin komplett auf dem Immobilientrip. Ich glaube, da sind einfach meine Renditen, meine Eigenkapitalrenditen bei den Immobilien zu stark, als dass ich da jetzt anfangen würde, unwissend in Aktien zu investieren. Ich glaube, das kann nur schief gehen dann.
Man könnte es ja aus dem Diversifizierungsgrund machen, dass du sagst, klar mache ich ein bisschen weniger Geld, aber dafür habe ich nochmal eine andere Assetklasse, die das Ganze so ein bisschen ausbalanciert.
Das stimmt. Ich diversifiziere dann aber eher innerhalb der Immobilienbranche, indem ich halt unterschiedliche Gesellschaften mit unterschiedlichen Strategien verfolge.
Ja. Ich glaube, das ist eine Strategie, die sich bislang auf jeden Fall ausgezahlt hat. Und ich glaube tatsächlich, das war eins der gehaltreichsten Interviews, die wir lange hatten. Wir haben wirklich einen Ritt durch viele bunte Themen gemacht. Ich hoffe, da war für viele was dabei. Wenn ihr gerne mehr von Paul hören wollt, wie gesagt, ich verlinke alle seine Geschichten in den Shownotes von Webseite über Kontaktdaten etc. Gerne da vorbeischauen. Wenn ihr Lust auf ein weiteres Interview habt, schreibt das mir auch gerne. Feedback ist immer erwünscht. Und genau, vielen Dank dir, Paul, dass du uns wieder einen Einblick gegeben hast, wie es so bei dir läuft. Und in alter Manier überlasse ich das letzte Wort des Podcasts dir.
Vielen, vielen Dank, Tim, für die Einladung. Erneute Einladung, hat mir auch Spaß gemacht. Und glaube, ich hoffe, ich habe den ein oder anderen Content auch rüberbringen können, der spannend war für die Zuhörer. Wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt oder einfach so Kontakt aufgenommen werden will, dann bin ich auch gerne offen dafür, für jeden, der Bock hat, sich ein bisschen über Immobilien auszutauschen.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank dir und ciao, ciao.
Danke dir, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.